SRF 3.
Gute Nacht, herzlich willkommen zu Nachtwach und zu dem Thema radikale Lösung. Es gibt ja Umstände, wo es radikale Lösungen braucht und es gibt Situationen, wo man wie nicht anders kann, radikal zu handeln. Jetzt nimmt es mich Wunder, was es denn bei euch ist. Habt ihr aus einem Affekt raus, habt ihr wohlüberlegt gehandelt oder aus einer Not, aus einer Verzweiflung, weil der Leidensdruck so gross gewesen ist? Was erzählt ihr mir? Bei was und warum habt ihr zu einer radikalen Lösung gegriffen? Und vor allem, wie ist dann nachher das Leben weitergegangen? Wie hat es das beeinflusst, den harten Schnitt, den ihr gemacht habt? Das ist gratis Nummer zum Anrufen. 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Und jetzt ist der Simon am Telefon. Das ist Barbara. Salut Simon.
Hallo Barbara.
Simon, sag mir, was hat bei dir zu dem Entscheid, dich zum Entscheid gebracht, radikal zu handeln?
Was mich zum Entscheid gebracht hat, radikal zu handeln, ist, wenn ich mit 15, 16 auf Zürich bin, da hat meine Mutter immer zu mir gesagt, pass ja auf, dass nie in eine Sekte nie gratis. Mhm. Weil da sind auf dem Hirscherplatz, dort damals noch Hare Krishna und Bhagwan und Zeugen Jehovas und weiss ich was rum gsi und haben geweibelt für neue Jünger.
Jawohl.
Und wer ist heute in einer Sekte?
Du.
Nein, meine Mutter.
Oh nein, das ist nicht wahr.
Doch.
Und wie ist das gekommen?
Wie das kam, ist, meine Stiefschwester
ja.
hat einen Mann geheiratet, der in so einer Freikirche ist.
Mhm.
Und dann mit der Zeit hat dann die Eltern von meiner Stiefschwester, ihrem Mann, haben dann meine Mutter einfach immer mehr bearbeitet. Und schlussendlich eben, ist sie jetzt heute auch in dieser Freikirche.
Und jetzt könntest du ihr eigentlich sagen, eine Lösung für dich wäre zwar radikal, aber du könntest jetzt dort wieder austreten.
Nein, ich habe für mich die radikale Lösung gezogen vor 5 Jahren, als ich meinen schweren Unfall hatte. Hat sie wieder gemeint, sie könne jetzt wieder Gutmensch spielen und könne sich mit mir auf eine Art irgendwie versöhnen. Und da habe ich ihr gesagt, am Telefon los. Du bist für mich gestorben, du mich bitte nie mehr kontaktieren. Ich will nichts mehr wissen von dir. Also für mich ist meine Mutter heute gestorben.
Das ist auch noch hart. He? Das
also sie lebt ja eigentlich
noch. Ja, genau, aber für dich ist sie gestorben, du hast einen Bruch gemacht mit ihr. Und sag, wann hat denn das, also hat das dort angefangen, wo du gemerkt hast, sie wird so, wirklich so reingezogen in dieser Freikirche?
So. Meine Schwester hat geheiratet und dort noch schon an dem Hochsieg, da bin ich auch mit dabei gewesen. Ich bin mir dort vorgekommen wie so eine Aussetzung.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Und dort habe ich dann gemerkt, wie meine Mutter immer tiefer auch eben jetzt in das gezogen wird von den Eltern von meiner Stiefschwester, ihrem Mann.
Ja.
Oder?
Ja.
Und wenn ich am heimgekommen bin und irgend einfach ein unschönes Wort ins Maul genommen habe, oder, hat sie dann so das Gefühl gehabt, ich tue das jetzt einfach nicht hören, ich ignoriere das, ja, so. Oder.
Ja.
Und das andere, was eben auch noch ist, sie hat mich mein Leben lang belogen.
Also es war schon vorher gewesen, oder ist das erst gewesen, wo sie dann
einfach das Ganze, was zusammengekommen ist, eben mit das mit dieser Sekten und das Belügen von einfach mein Leben lang belogen werden.
Mhm.
Schlimmer für mich war, du gehst so als 10-12-jähriger Bub zu deinem Vater und dann heisst, ja, das ist aber nicht dein richtiger Vater. Und dann willst du wissen, wer ist denn dein Vater?
Mhm.
Meine Mutter ist heute 74. Oder wird das Jahr 74.
Ja.
Aber sie hat mir bis heute nicht ins Gesicht können sagen, wer mein lieblicher Vater ist.
Also du hast sie auch gar nie an den Punkt können anbringen, dass sie dir das verraten hat.
Ja, ich habe sie
alles
auch gefragt.
Versucht, immer wieder gefragt und sonst sie hat es einfach nicht gesagt.
Ich habe sie auch gefragt und sie hat mir das bis heute nicht können sagen. Wo mein Stiefvater dann ausgezogen ist daheim, mit einer anderen Frau ist, gegen ein Kind aufstellen, ist meine Mutter daheim gehockt, Tränen aufgelöst. Und da hat mir meine Stiefschwester gesagt, wer mein leiblicher Vater ist. Mhm. Ich habe es dann dort erfahren, so mal mit 20. Mhm.
Und ich will noch mal schnell zurückgehen. Also deine Mutter, die hat dich eigentlich immer gewarnt, oder? Und gesagt, du solltest dann nicht schauen, dass du nicht reingezogen wirst vom Zürcher Hirschenplatz, oder? Wie die da rumstehen. Wie hat sie sich dann deiner Meinung nach angefangen zu verändern? Also wie hast du gemerkt, dass die Frau, die Mutter, eben von einer Unheiligen zu einer Heiligen geworden ist? Sag ich jetzt mal so.
Das war eigentlich auch da gewesen, wo mein Stiefvater daheim ausgezogen worden ist und sie sich dann irgendwie angefangen hat, so wie in einem Kokon einkapseln. Mhm.
Wie hat sich denn das geäussert? Also du bist ja dort eben noch wahrscheinlich ein Teenager gewesen.
Ich bin auch nie an sie hergekommen. Das andere Problem ist, wenn du unehelich bist, in den 60er, 70er Jahren als Frau mit einem Kind noch wieder einen Mann finden, ist schwer. Ja. Und da hat sie mir schon immer das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich nicht gewollt gewesen bin.
Überflüssig.
Ein Unfall. Ja. Oder?
Ja.
Und als Kind ist das einfach für dich etwas Prägendes. Mhm. Und dann die ganze Belügerei an mich her. Mhm. Ja, dein richtiger Vater ist gestorben. Der ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mhm. Oder?
Das hast du dann später recherchiert, herausgefunden?
Nein, ich habe mich dann nach 20, nachdem mir die Schwester gesagt hat, wer ja mein Vater soll ich sein, mein Lieblicher, habe ich mich dann gar nicht mehr darum gekümmert. Bis dann auf 45 war und dann ein Kollege zu mir gekommen ist und gesagt hat, du, aber dein lieblicher Vater, der lebt noch, ich kenne den, ich weiss, wo der wohnt. Mhm. Oder? Mhm. Und einfach das Ganze belügen und wie meine Mutter in die Sekte gezogen hat, und also in die Freikirche. Und einfach das Ganze habe ich einfach irgendwie nicht mehr können ertragen für mich. Mhm. Und darum habe ich halt dann für mich die radikale Lösung müssen suchen. Und die radikale Lösung für mich war, ich mache einfach einen Schnitt. Also der Mensch ist für mich heute gestorben.
Und was hat denn, also hat sie überhaupt auf das reagiert? Du hast ihr das so gesagt, oder?
Als ich meinen Unfall hatte, hat sie am anderen Tag, wo die ganzen Schlagzeilen im Blick waren, oder, hat sie dann mir angerufen im Spital und hat noch gefragt, Simon, bist du das gewesen?
Mhm. Wieso bist denn du mit dem Unfall im Blick gekommen?
Ich bin im Januar 2012 von Bar nach Zug mit dem Intercity mitgeschleift worden, wo ich bei der Post gearbeitet habe. Ja, das war eine riesige Story in der ganzen Presse im 2012, oder?
Also das heisst, du bist als Böstler unterwegs gewesen und hast den Zug nicht gesehen, nehme ich jetzt mal an.
Haben wir ein Päckchen beladen im Zug.
Ja, im Zug.
Und beim Päckchen beladen habe ich dann mein Handgelenk in der Gepäckwagentüre eingeklemmt und dann hat der Zug mich von Bar bis Zug mitgeschleicht. Ich lebe heute noch.
Du sag mal, mit was für Verletzungen bist du denn da bevor?
Ich habe heute eine Vorderfußamputation. Also meinen rechten Fuß habe ich keine Zehen mehr dran.
Das ist auch eine radikale Lösung, oder?
Ja. Aber ich kann leben so mit dem, was mir passiert ist. Ich kann auch das Ganze verarbeiten. Mhm, und am anderen Tag, wo sie mir dann ins Spital angerufen hat und gefragt hat, Simon, bist du das gewesen? Habe ich ihr am Telefon gesagt, los, du mich bitte nicht mehr kontaktieren, du mich bitte nicht mehr anrufen, ich will nichts mehr wissen von dir, du bist nicht mehr meine Mutter. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich einfach den radikalen Schnitt
gemacht habe. Und jetzt ist einfach Funkstille?
Ja.
Oder versucht sie es auf irgendeinem Weg noch?
Also in den letzten 5 Jahren haben wir keinen Kontakt mehr gehabt miteinander.
Und das hat dich befreit? Die radikale Lösung hat dich befreit?
Mir geht es gut so, weil ich muss mein eigenes Leben leben. Mhm. Weil, weißt du, wenn du immer heimgekommen bist als Teenager und auch später immer so, wo du ausgezogen gewesen bist, das Einzige, was einfach gerade immer geheißen hat, ja, du kommst wieder heim, weil du Geld willst. Mhm. Oder? Mhm. Und das habe ich für mich einfach immer als diffamierend befunden. Einfach so, ich habe eigentlich etwas anderes gesucht, die Liebe die Mutterliebe. Yeah. Und das habe ich nie von ihr bekommen, eben, weil sie mich einfach nie hat können akzeptieren. Mhm. Und so habe ich dann einfach für mich einmal einen Weg suchen, wo ich kann sagen, da ist Schluss, an dem Punkt ist Ende. Von jetzt an muss ich schauen, machen die, was ihr wollt.
Genau. Und wie ist, also sie ist 74 und wirst du dann echt informiert, wenn sie stirbt? Und gächtest du überhaupt an so eine Beerdigung?
Also auf meiner persönlichen Internetseite habe ich mir geschrieben gehabt, eben ich warte ja eigentlich nur darauf, auf das, dass sie 2 Meter unter dem Boden sei, damit ich endlich auf ihrem Grab können tanzen kann.
Das ist also wahnsinnig hart.
Tönt böse. Aber, ja, sehr böse. Weißt du, sie hat mich mein ganzes Leben belogen.
Ja.
Sechste Vater.
Ja, und vor allem, eben, das hast du ja geschildert. Und also belogen, es war keine Liebe da, du warst überflüssig gewesen, und das war jetzt dein Schnitt. Es geht dir jetzt gut da dabei. Und jetzt musst du ja auch bei dem bleiben, oder?
Mir geht es gut da dabei. Okay. Und das ist meine Einstellung und ich bleibe da dabei.
Simon, danke vielmals.
Jo.
Und alles Gute. Gute Nacht.
Danke, Barbara.
Ciao, Simon. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Radikale Lösung. Das war eine radikale Lösung, die Simon gemacht hat. Was habt ihr für radikale Lösungen gemacht? In welchem Bereich von eurem Leben? Weil es ist ja wahrscheinlich in jedem Bereich ist das möglich. Arbeit, Wohnung, Beziehungen, bis an wahrscheinlich zum Sterben, Gesundheit, Krankheit, Überleben. Alles das. Nimmt mich Wunder, was sie dort gemacht haben. 0800 00 22 20, unsere Nummer. Und am Telefon ist Aline, das ist Barbara. Sali, Aline.
Hallo Barbara, das ist Aileen.
Was? Wie heisst sie?
Wie Aileen.
Ein. Aileen, hat man mir das jetzt falsch gesagt über so. Also Aileen.
Macht gar nichts.
Ja.
Also, jawohl.
Jetzt höre ich dich ganz schlecht. Wo bist du?
Zu Hause.
Zu Hause? Oder ist jetzt da auf meinem Ohr, muss ich jetzt gerade mal fragen, also jetzt probieren wir es nochmal. Gut, Aileen.
Jawohl.
Jetzt bist du wunderbar da. Sag mir, was ist denn bei dir die radikale Lösung gewesen? Wegen was?
Also 2014 hatte ich so diverse schlimme Erlebnisse gehabt. Mhm. Jobverlust, Liebe verloren, Hund abgeben, Wohnung auch abgeben müssen.
Ja, also Gott viel auf einmal.
Ja, genau, richtig, genau. Und dann bin ich in der Psychiatrie gelandet. Also da ich mir dann auch selbst mich verstümmelt habe.
Jetzt hast du, lass jetzt mal, ich habe immer das Echo, das stört mich ein bisschen. Hast du noch das Radio eingeschaltet oder den Fernseher?
Der Radio.
Dann musst du das Radio den Ton ausstellen, weil das kommt immer ein bisschen verspätet und ich höre alles.
Ist jetzt gut?
Jawohl, jetzt ist es gut. Jetzt haben wir, ich hoffe es, dass es jetzt gut ist. Ja.
Also.
Gut.
Jetzt wie gesagt, sehr viele Sachen, die passiert sind, dann habe ich mich selbst verstümmelt.
Verstümmelt.
Ja, genau. Also einfach mich selbst also bestraft dafür mit so Verletzungen.
Also Ritzen oder mehr?
Genau, Ritzen und auch natürlich versucht, den Selbstmord durchzuführen.
Mhm. Aber nicht in der Psychiatrie, sondern?
Nein, davor. Und
davor.
Meine Mutter hat mich dann in der Psychiatrie dann eingewiesen und ja, dort hat man mich halt versucht zu behandeln, aber leider hat es dort nicht also wirklich funktioniert. Also man hat mich eigentlich eher ruhig gestellt und ja, dass ich eher schlafen tue und an mich selber arbeiten müsste und sonst irgendwie, aber das hat mir leider gar nicht geholfen.
Ja.
Und dann also habe ich eine andere Therapieform gefunden, einfach also durch, jetzt fällt mir das Wort gar nicht ein, esoterisch.
Okay, und esoterisch heißt dann was? Was ist das für eine
also
Therapieform?
Also einfach Seelenrückführung hieß es einfach. Man soll an sich glauben. Es gibt immer so Schwerpunkte im Leben, es gibt immer einfach Tiefpunkte, aber daraus sollte man einfach lernen.
Mhm. Und wie geht denn so eine Seelenrückführung? Also ganz konkret, was muss ich da machen, damit ich rückgeführt werde?
Also er hat mir einfach wirklich gesagt, dass du, das war wirklich wie so eine Art Meditation, wo ich einfach etwas ruhiger gestellt worden bin, einfach durch Meditation, wo ich dann einfach auf mich horchen sollte und was tut mir gut und was sind deine Ziele im Leben und was willst du machen, warum hast du es nicht geschafft, dir das Leben selbst zu nehmen.
Ich meine, sich selber das Leben zu nehmen, das ist ja die radikalste Form, oder?
Genau, ja, ja.
Das ist die radikalste Form von Lösung von irgendwelchen Problemen, wo man, oder Sorgen, die man hat. Und wieso hast du dir dann die Frage überhaupt gestellt, warum habe ich es nicht geschafft?
Ich habe einfach für mich selber gedacht, so irgendwie, das wäre sehr feige, so aus dem Leben auszuscheiden. Ja. Einfach vor den Problemen, all diese Probleme, die da waren, einfach zu sagen, also so, ich beende es und ja, und dann ist es vorbei. Aber ja, das Schicksal hat es anders gemeint und dachte einfach so, nein, Aileen, also du musst einfach durch das Leben, durch das Schlechte durchgehen und mach das Beste draus und schau mal, was alles passiert. Also, und danach und
Was ist denn konkret passiert, also nach den Meditationen, die du gemacht hast? Also hast du wirklich dort einen Weg für dich gefunden?
Also für mich selber ja. Also sehr. Also ich habe einfach wirklich, also dadurch, dass mir dieser Meditationsmann gesagt hatte, schau doch einfach auf die Kleinigkeiten im Leben. Also es ist einfach jeder, der dir Danke sagt, also ist wieder ein Positives für dich. Also jeder, der dir hilft oder irgendwie in der kleinsten Weise etwas tut für dich, also ist wieder etwas Gutes für dich. Und das kam dann auch immer mehr. Also je mehr ich daran gedacht habe, ja mal gucken, was passiert, umso mehr haben sich auch wirklich die Leute um mich gekümmert. Also, ich in der Klinik war, war es einfach so, ah ja, du armes Bettschli, also selber schuld. Aber nachdem ich dann einfach gesagt habe, danke für euren Mut, danke für eure...
Also es geht ja dort darum, dass du es dann nachher selber, also dein Leben in die Hand genommen hast, oder? Und selber irgendwo reagiert hast.
Ja, genau. Schlussendlich ist es so, genau.
Ja, ja. Und was ist jetzt, also die radikale Lösung, die du für dich gefunden hast, ist was gewesen?
Also die radikalste Lösung war einfach wirklich, also mich aus dem Arsch zu bewegen und einfach grundsätzlich alles zu ändern.
Alles zu ändern. Also wie alt bist denn du jetzt?
Jetzt 30 bin ich.
Okay, also noch jung. He? Und wie sieht denn jetzt das veränderte Leben aus? Also bist du nicht mehr die Aileen, die du vorher warst?
Nein, gar nicht. Also jetzt ist sowieso ganz anders. Also ich habe auch damals sehr schwer gehabt, also weil ich über 30 Kilogramm Übergewicht hatte und jetzt ist einfach wirklich, jetzt gucken die Leute mich eher an, also wegen den Narben, oh, was ist mit der passiert und so. Aber diese Narben machen also Geschichte für mich. Also ich habe überall Narben, also wirklich zu sehen, ne? Also am Oberarm und Unterarm. Und das macht einfach wirklich extrem viel aus, wenn ich am Arbeiten bin, dass Leute sagen so, oh je, was ist mit der passiert? Und dann spreche ich auch die gerade an, also und sage, es ist alles in Ordnung, es geht mir gut und das war eine Phase von mir. Jetzt ist alles in Ordnung.
Jetzt ist alles in Ordnung. Also du hast, wie du gesagt hast, den Arsch bewegt und irgendwie etwas aus dem Leben quasi gemacht. Aileen, danke vielmals.
Gern geschehen.
Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Merci vielmals, Barbara.
Ciao.
Ich wünsche dich auch.
Gleichfalls. Ciao, Aileen. Tschüss. Maria ist jetzt dann am Telefon und wenn ihr jetzt gerade nicht wieder da läutet, dann könnt ihr natürlich wie immer ein Mail schreiben an nachtwach@srf.ch. Schreibt dann ganz kurz, welche radikale Lösung ihr irgendwann einmal getroffen habt, in welchem Bereich auch immer. Und ja, nicht vergessen, eure Telefonnummer, damit die Redaktion euch zurückläuten kann. Und die aber zum Telefon greifen wollen, machen das, Leute da 0800 00 22 20. Maria,
Ja, hoi, Barbara.
Sali Maria, was ist es bei dir? Was ist es, was ist das gewesen, was zu einer radikalen Lösung geführt hat?
Es ist eigentlich mehr in meinem Leben, das zu dem geführt hat. Ich hatte eine relativ schwere Kindheit hinter mir. Wir hatten einen alkoholischen, süchtigen Vater. Und er hat sich einfach, wenn er dann meistens heimgekommen ist, mit einem Glas zu viel, nicht gewusst, wo er irgendwie seine Aggressionen loswerden muss. Wenn unsere damalige Stiefmutter etwas gesagt hat, hat es einfach Schläge gegeben, egal was es war. Ob das irgendetwas Kleines war oder etwas Grosses. Ich bin dann eigentlich, als ich dann zur Schule rausgekommen bin und mir zuerst musste, mein eigenes Leben verdienen, als ich eine Lehre machen konnte, bin ich dann nachher ins Ausland geflüchtet. Es war eigentlich eine Flucht, es war nicht zum Spruch lernen, es war einfach zum Weggehen.
Wie hast du das geschafft? Also wie hast du, dann, also wie hast du das können sagen, formuliere ich, gehe jetzt, ohne dass du hast können, müssen sagen, es ist im Fall eine Flucht, ich will eigentlich gar nicht mehr bei uns sein?
In dem Sinn habe ich das gar nicht ausgesprochen. Ich habe einfach gewusst, irgendwie möchte ich noch mehr dazu lernen und ich habe mein eigenes Geld verdient. Das grosse Ding war einfach, dass mein Vater dann mir das Geld hat sperren. Und ich hatte dann jemanden, der mir geholfen hat. Ich bin in die Sprachschule gegangen. Ich bin dann wieder zurückgekommen, habe dann kaum 3 Wochen ausgehalten und bin wieder gegangen. Und als ich dann schlussendlich zurückgekommen bin, hat es einfach auch daheim kein Auskommen mehr gehabt. Da bin ich ausgezogen und habe dann eigentlich etwa 7 Jahre später geheiratet. Und als ich dann geheiratet hatte, hat für mich ein anderes Leben angefangen. Ich habe einfach einmal in eine ganz andere Familie hineingesehen. Dort ist ganz anders gelebt worden und ich habe mich selber können öffnen und auftun. Ja. Und es ist eigentlich dann recht gut für mich weitergegangen gewesen, bis eigentlich, als ich dann nach meinem 2. Kind, das ich geboren habe. Und das Kind war bei mir halbjährig gewesen. Und das erste Kind war 2,5, als ich dann immer wieder Telefon bekommen habe von meinem Bruder. Also mein Bruder hat mich dann wirklich bald täglich mal angerufen. Und es hat dann immer irgendwie Tränen gegeben, unter anderem in diesem Gespräch. Und er hat immer wieder von dieser Vergangenheit geschwätzt. Und das war eine bedrückende Vergangenheit, wo ich kann nicht sagen, ich habe sie weggeschoben hatte. Wenn ich sie weggeschoben hatte, könnte ich auch heute nicht darüber schwätzen. Ich habe sie einfach akzeptiert. Für mich hat ein anderes Leben angefangen. Ich war dann auch weggezügelt. Ich war für meinen Vater, der mich geschlagen hat, nicht mehr erreichbar gewesen in dem Sinn. Und ich war eigentlich glücklich in dem Sinn. Und bei diesen langen Telefonaten mit meinem Bruder zusammen, sind dann immer wieder irgendwie so, es ist mir vorgekommen, so wie ein Dreijürgel, der immer wieder das alte Zeug wieder raufgebracht hat. Und ich habe dann probiert, eigentlich meinen Bruder von dem wegzubringen, ihm zu sagen irgendwie, weißt du, aber denk doch jetzt, dass wir es jetzt eigentlich besser haben und du hast 2 Schwestern, wo es gut geht und auch wenn es dir im Moment nicht so gut geht, aber wir bringen das auch wieder irgendwie auf eine Art ins Lot. Und dann immer die Schläge wieder zur Sprache gebracht hat, die wir als Kinder so erfahren haben und so, habe ich einfach gesagt, man muss versuchen, das können zu vergessen und einmal irgendwie im Heute zu leben und so. Und dann ist eben sein Spruch gekommen, es gibt Sachen, die kann man nie vergessen. Und das war für mich damals wie so eine 5-Liebe, die hinten ins Kessel runtergefallen wurde. Oder wie man sagt, jetzt ist der 5er runtergefallen. Und da habe ich einfach so ganz verbittert ihn gefragt am Telefon, hast du mehr erlebt als nur ein Schlag? Und dann ist ihm sein Ja gekommen. Und dann ist rausgekommen, dass er über mehrere Jahre von meinem eigenen Vater sexuell missbraucht worden ist. Und das in einer Zeit, wo wir Kinder waren. Und an dem Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich mein Vater tief runtergefallen. Also das ist für mich, das war wie im Erdboden verschwunden. Für mich hat es nur noch etwas gegeben, meinen Brüdern können zu helfen. Das haben wir als Geschwister auch können. Es ist lang gegangen, fast 14 Tage, bis wir eigentlich, bis ich von meiner Schwester gewusst habe, dass sie so weiss. Und sie wusste, dass ich etwas weiss. Sie hat Angst gehabt, sie gehe. in diesem Sumpf drin.
Das ist Wahnsinn. Es ist ein richtiges, so eine Art Lügengebäude, das hier aufgebaut wird. Also man hätte wahrscheinlich eben nicht darüber reden und darum hat man es auch einander erst so spät irgendwie auf irgendwie eine Art können mitteilen. Eben durch die Telefone, wo immer wieder die Hilferufe gewesen sind. Mhm. Oder? Mhm.
Und das ist 22 Jahre gegangen, bis er sein Schweigen gebrochen hat.
Mhm. Und wie alt war er dort?
Wie alt er dann war? Mhm. 31.
31. Und du?
Ich war 34.
Und was? Du hast gesagt, also tiefer hat mein Vater...
Für mich ist der Bruch mit dem Vater gekommen, definitiv. Ich habe dann einfach also ich ganz etwas Wüstes zu meinen Geschwistern gesagt. Ich habe zu meinen Geschwistern damals gesagt, wenn der Vater mal stirbt, könnte er ihn verlochen.
Mhm. Ihr seid nicht auf die Idee gekommen, dass ihr den Vater damit konfrontieren könntet?
Das Erste, was wir gemacht haben, war, dass wir einmal ärztliche Hilfe aufgesucht haben, irgendwie, dass wir unseren Brüdern helfen konnten, weil wir genau gewusst haben, dass wir selber eigentlich das gar nicht können. Weil ich muss ganz offen und ehrlich zugeben, ich bin in dem Moment, das war im Oktober, mein Mann war im letzten EK, ich bin mit meinen zwei kleinen Kindern ganz allein daheim. Für mich ist eine riesige Welt zusammengebrochen, weil bis dorthin habe ich meinen Vater überall vergöttert und in Schutz genommen, trotz der Schläge, die ich bekommen habe.
Und wieso denn das? Das nimmt mich wunder. Wieso hast du denn den Vater vergöttert, der die Mutter abgeschlagen hat, der dich abgeschlagen hat, wenn er mal zu viel getrunken hat? Wieso denn
trotzdem? Wir haben immer gesagt, dass wir geschuld sind. Wir haben das gar nicht realisiert richtig.
Also, dass er nur schlägt, weil ihr irgendwie etwas Falsches gemacht habt?
Weißt du, du musst begreifen, ich bin 9,5 Jahre, als meine Mama gestorben ist. Und meine Geschwister waren dann 3 und 4 Jahre jünger.
Ja.
Und der Inzest hat stattgefunden in dieser Zeit zwischen dem Tod von unserer Mama bis unsere Stiefmama ins Haus gekommen ist.
Und wie viele Jahre ist das gegangen?
2 Jahre. Ja.
Und ihr habt nichts, du hast also als 9-Jährige hast das nicht gemerkt, dass der
Nein, Vater... ich habe das nicht gemerkt. Und das ist der Tag, als ich mit 34 daran am meisten zerbrochen bin, eigentlich, dass ich ein riesen Schuldgefühl hatte. Wegen dem. Mhm. Und vor allem immer nur eine Frage hatte, meine Brüder, warum hast du mir das nicht gesagt? Oder wieso hast du nicht gesagt, wenn ich dir das gesagt hätte, hättest du nicht geschwiegen, weil du bist die Einzige, die... zu ihrer Meinung immer gestanden ist, nicht gewusst, wenn du das weißt, hat der Vater dich zu Tode geschlagen.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und dann habe ich gebrochen und dann habe ich wirklich das durchgezogen. Ich muss so sagen, ich habe dann einfach mit meinen Geschwistern, die haben wir nachher, wir sind dann wirklich zu dritt gewesen, die über das haben schwätzen können. Wir wissen heute noch nicht, ob unsere Schwester, die ein Jahr jünger ist, auch sexuell missbraucht ist. Sie hat Anzeichen in dieser Hinsicht irgendwie. Sie ist dann auch untersucht worden. Kann man aber nicht beweisen. Der Bruder kann sich eben an das erinnern.
Also, und du glaubst, Schwester hat es wie irgendwie, wenn sie jetzt sexuell missbraucht worden ist vom Vater, dass sie das wie so verdrängt hat, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnern kann?
Ja, es ist einfach so. Sie war natürlich im Alter von 5 gewesen. Und es war gerade so die Kippe, gewesen, wo man es vielleicht irgendwie verdrängt oder nicht mehr weiß oder nicht weiss und so. Und das ist eben auch erst mit 34, als ich 34 war, so als Ding gekommen. Und ich habe dann auch plötzlich erfahren, darüber aber irgendwie, dass sich der Vater, also unser Vater, dann auch hinter meiner Schwester ihre Tochter gemacht hat. Und das ist eigentlich dann für mich, weil ich dann da irgendwie in dem Gespräch, wo ich dann mit meinen zwei Geschwistern hatte, irgendwie darauf hergekommen war, irgendwie hat das für mich, mein Vater ist für mich nie mehr gewesen. Also der hätte auf den Knien daherkommen, verblühtet sein und so. Ich hätte, glaube ich, als bester Samariter hätte ich ihn hängen lassen. Weil es ist für mich einfach, das ist für mich das Schlimmste gewesen, als ich gesehen habe, wie ein Mensch zurichten kann, wenn man ihm so etwas antut. Und ein Mensch, der das so manches Jahr tut, verschweigen. Mhm. Und was ich gemacht habe, war, ich habe nachher meinen zwei Kindern meinen Vater vorenthalten. Also es hat keinen Kontakt mehr zu ihm. Der einzige Kontakt zu meinem Vater war noch, wenn zum Beispiel eine Tante gestorben ist oder so, wo man an eine Beerdigung musste, dann bin ich einfach anstandshalber so gegangen. Aber im Ausgewichen, was ich konnte.
Du, aber ich meine, er hat ja sicher reagiert, oder? Er hat doch irgendwie auf dich reagiert, dass du nicht mehr kommst. Er hat dich gefragt, wieso kommst du eigentlich nicht mehr, oder hat er es geahnt?
Er hat 2 Jahre später nachher ein Haus verkauft. Und als er das Haus verkauft hat, und meine 2 Geschwister, die hätten es kaufen sollen, und er hat genau gewusst, dass die finanziell sich das nicht leisten können, dann habe ich gesagt, ich würde ihm das Haus abkaufen. Und ich hatte dann damals meine Brüder in das Haus hineingelogen. Und das hat er nicht wollen. Und als er das Haus verkauft hat, habe ich mir einfach gesagt, ich habe meine Stiefmutter Hofer pflegen mit der Schwester zusammen über ein paar Jahre. Und wir haben mit ihm damals eine Pflegerechnung gemacht, wo aber mir eigentlich gesagt haben, er dürfte aufschieben, möge uns das nicht geben, ja. Auf das verzichten. Und er hat das Haus verkauft, und wir das alles gewusst haben, was mit unseren Brüdern passiert ist, und wo wir einfach gewusst haben, als Arzttechniker für das zu zahlen, habe ich meinen Vater eingeklagt für das Geld und bin mit ihm vor Gericht.
Also nur in Anführungszeichen wegen dem Geld.
Nur wegen
dem
Geld.
Du hast deinen Vater nie damit konfrontiert.
Ich habe es nicht dürfen.
Wieso nicht? Wegen dem Bruder?
Ja, weil der Bruder hat eigentlich in seiner ganzen Therapie, die er gemacht hat, ist das eigentlich das gewesen, wo man versucht hat, dass meine Brüder sich dem stellen können, dass wir ihm auch helfen würden, aber dass er selber den Vater damit konfrontieren muss. Und die Kraft hat er nicht aufgebracht. Mhm. Und aus dem Grund ist ihm sein Wunsch, dass wir es so für uns behalten. Wir haben untereinander können schwätzen, aber wir haben es einfach gegenüber vom Vater nicht dürfen erwähnen.
Aber ihr habt ihn einfach geschont, und eigentlich hättet ihr müssen Anzeige machen. Das ist ja irgendetwas.
Das ist so eine Zeit passiert, wo das noch gar nichts, wo das nicht mehr gewusst hat, wo die Verjährungsfrist noch war.
Okay, das wäre ja heutzutage nicht mehr so. Heutzutage wäre das gerade nicht mehr so.
Nein, heutzutage wäre das nicht mehr so. Und das war dann leider noch der Fall gewesen. Und weil wir da gewusst haben, dass es das nichts bringt, habe ich dann einfach gewusst, ich tue mich irgendwie mal medizinisch behandeln lassen, ich über das wegkomme. Also ich habe medizinische Hilfe gebraucht, ich hätte meinem Bruder auch gewaltig können helfen und so. Aber ich habe meine Kinder von meinem Vater ferngehalten. Das war mein Bruch, den ich gedruckt habe. Mhm. Und sie haben eigentlich das erste Mal den Vater gesehen in der Urne.
Ich wollte gerade fragen, also ist er gestorben in der Zwischenzeit?
Er ist gestorben in der Zwischenzeit 2001. Und ich habe meine Kinder nie angeschaut, also, weil ich das mit dem Gerichtsfall durchgezogen habe, mit dieser Betreibung und mit diesem Rechtsding, hat der Vater mich vor Gericht natürlich gewaltig irgendwie als Hure und Nutten und so bezeichnet. Ja. Und so. Er ist dann auch gestoppt worden in seiner Ausgabeding. Ja. Ich habe ja gewusst, du erzählst eigentlich mir da, wo du selber
das,
wärst.
Dass ein Vater sich zu einem Monster entwickelt, das hättest du irgendwie nie gedacht?
Nein. Und also so er hat dann damals gesagt, er will mich nie mehr sehen. Mhm. Und das war protokolliert. Und dann, wo unsere Tochter uns dann einmal gefragt hat, warum es der Grossvater nie kam, weil mein Vater war der Grossvater und mein Mann, sein Vater, war der Opa, haben wir dann einfach den Unterschied miteinander gemacht. Also er hat den Unterschied gemacht, dass sie das so unterscheiden können. Und dann habe ich ihr einfach gesagt, die Mami und der Grossvater haben ganz fest Streit gehabt miteinander und der Grossvater wollte seine Mami nicht mehr sehen.
Also du hast es dann so gekehrt. Und gibt es dann irgendwann, glaubst du, dass du das mal deinen Kindern erzählst?
Das habe ich gemacht.
Hast du das gemacht?
Ja. Das ist ziemlich genau so etwa 3 Jahre zurück. Also, die Tochter ist 20 und der Sohn ist 22 gewesen, wo das einfach nicht geplant war. Wir waren hier in der Küche am Essen und wir haben nachher abgeräumt und haben so schön miteinander gehabt. Und es hat 2 Momente gegeben, wo ich wirklich nicht gewusst habe, was jetzt mit mir passiert. Der erste Moment war, wo ich die Nachricht bekommen, dass der Vater gestorben ist, wo mir die Schwester in die Ferien angerufen hat und das mitgeteilt hat. Der Vater sei am Morgen ins Spital gekommen und er sei noch am Abend gestorben. Mhm. Und dann hat sie nur gesagt, du machst nicht, was du gesagt hast. Und dann habe ich gesagt, was habe ich gesagt? Und dann hat sie gesagt, wir mögen ihn verlochen. Und dann habe ich ihr einfach gesagt, du kannst von mir nicht verlangen, dass ich jetzt aus der Ferien sofort abreise, weil lebendig wird er nicht mehr. Und habe einfach ihr alle Andinge, was sie machen muss. Ja. Und als er uns alles zu leid gelebt hat, haben wir dann eben beim Aufräumen schon gemerkt, dass wir kein Familienbüchli gefunden haben. Wir haben nicht gewusst, ob wir Schulden übernehmen. Also wir haben ein öffentliches Inventar machen und haben irgendwie dann eigentlich erst können. Und bis dorthin habe ich das alles aus meinem Sack gezahlt, dass wir einfach alle 3 können schützen können, dass nicht eins etwas nehmen müssen. Wir haben mit viel Glück keinen Schuldenberg übernommen.
Und wie haben die Kinder reagiert, wo du ihnen gesagt hast, dass dein Vater...
Ich habe meine Kinder und
Brüder missbraucht hat.
Ich habe meine Kinder nachher gesagt, ich habe jetzt einfach etwas noch, was ich ihnen möchte mitteilen. Und sie mögen mit dem jetzt selber einfach zu Schlag kommen, wie sie das mir gegenüber ausleben oder wie sie das auffassen und so. Und habe ihnen gesagt, dass der Inzest der Grund war, dass ich sie vom Vater ferngehalten habe. Mhm. Und er hat mich umarmt.
Das ist schön.
Und er hat so Danke gesagt und gesagt, ja, also du, Mami, das 20 Jahre fast so durchgehalten hast, also du hast es zuerst mal durchgehalten, bis der Grossvater gestorben war, also wir können ihn ja jetzt nicht oder so, aber du hast uns etwas erspart, weil sie haben in der Zwischenzeit natürlich jetzt in ihrem Alter auch mit so Sachen zu tun gehabt. Sie beide haben durch Kinder leiten oder so und haben mit solchen Problemen von Scheidungen und so zu tun bekommen und wissen, wie das wahnsinnig drückt und sie haben eigentlich mehr bewundert. Nein, ich habe also heute eigentlich den Dank bekommen für das, was ich durchgehalten habe. Das und ich bereue so nicht.
Das ist schön. Und was mich auch noch interessiert ist, jetzt, wo er tot ist,
das war für mich eine Erlösung.
Das ist eine Erlösung. Also Bilder kommen ja gleich immer noch, oder? Und so nehme ich jetzt
aber
mal
an. Kommen keine.
Ja, aber du bist einfach, es ist eine Erlösung, dass er gestorben ist und dass er weg ist aus dem Leben.
Ja, das muss ich ganz offen und ehrlich gestehen.
Und weil dein Bruder geht's?
Das war mein erster Gedanke, er kann niemandem mehr weh machen.
Ja, und deinem Bruder, wie geht es ihm jetzt?
In meinem Bruder geht es relativ gut. Er hat nach seiner ersten Ehe, die so in dieser Zeit zerbrochen war, wo er dann plötzlich endlich rausgekommen ist und das erzählt hat, hat er nachher noch eine Frau kennengelernt, ist jetzt mit der auch schon wieder 14 Jahre geheiratet.
Ja.
Und er sagt einfach heute immer noch, es gibt Sachen, wo man einfach irgendwie, er kann heute erleben mit, aber... Es sind irgendwie etwas,
was immer kaputt gegangen,
etwas, wo man nie mehr gut machen kann und so. Aber was uns
drüben also am meisten... Vertrauen vor allem, oder? Ich denke, das hören wir ja immer wieder. Also das Vertrauen geht ja kaputt einem anderen Menschen gegenüber, oder?
Und ich muss meinem Mann ein riesen Kränzchen winden, als er mit mir das durchgehalten hat. Weil wir haben eine riesen Krise durchgestanden, nachdem ich das gewusst habe.
Das kann man vorstellen.
Weil für mich war jeder Mann so nicht gut in dem ersten Moment. Das war für mich so abstrakt. Schlimmer war eben, dass ich meinen Bruder halt stundenlang abgelöst habe nachher noch.
Ja, aber das hat ihm ja wahrscheinlich auch wahnsinnig gut getan, dass du das gemacht hast, oder? Also das Zuhören und dass er hat können erzählen konnte. Maria, ich danke dir ganz vielmals, dass du die Geschichte hier erzählt hast.
Gerne.
Und ich wünsche deinen Geschwistern alles Gute. Und, und ich finde, es war eine mutige und eine radikale Lösung und die richtige Lösung gewesen.
Ja, und wir sind heute happy, haben wir es gemacht. Ja. Und vor allem, wir drei haben heute durch das noch viel stärker zusammengehalten.
Ja, das kann man vorstellen. Also schlaf gut. Nacht. Merci. Ja,
danke.
Ciao, ja, Maria. Barbara. Tschüss. Radikale Lösungen. Ja, was gibt es alles noch für radikale Lösungen? Wenn man will überleben, gibt es auch eine radikale Lösung. Wenn man zum Beispiel krank ist, gibt es auch radikale Lösungen. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jemand Brustkrebs hat, eine Frau Brustkrebs hat und irgendwie sie vielleicht nachher Angst hat und sich sagt oder vielleicht auch auf ärztlichen Rat hin, weil Gefahr besteht, auch die gesunde Brust noch wegzuoperieren, ist das im Prinzip eine radikale Lösung. Wenn man sich dann nachher im Spiegel anschaut, ist es eine radikale Lösung. Wer so etwas gemacht hat, erlebt, erfahren hat, anrufen, 0800 00 22 20. Meta, das ist Barbara.
Ja, hallo Barbara.
Meta, wie ist es denn bei dir mit diesen radikalen Lösungen? Was war es bei dir, wo du einen Schnitt gemacht hast?
Ja, das waren zwei verschiedene Schnitte. Das eine hat nachher das andere ausgelöst. Also.
Ja.
Das heisst, ich bin auch missbraucht worden mit 4-Jährigen. Und weil meine Eltern haben gescheiden, die haben mir einen Pflegeplatz gegeben in dieser Zeit. Ja. Und dort bin ich eben missbraucht worden.
Am Pflegeplatz.
Ja, und vor allem muss es auch auf das Schreibste gesehen sein, weil ich habe natürlich ein Ding sehr mit dem sagen. Also einfach ein Film ist, oder?
Ja.
Ich weiß zwar, dass etwas
dass ist passiert ist und genau, so, genau. Aber du weißt es nicht mehr ganz genau, was es. Ja, vielleicht ist das ja, auch eine Hilfe, oder?
Einmal, ja, gut, ich habe nachher mit dem eigentlich leben in dem Sinn, weil ich ja nicht genau gewusst habe, was. Aber es ist nachher später zum Ausbruch gekommen. Also, wo nachher meine Kinder draußen waren, ist es nachher ist gerade wie eine Brücke zusammengekehrt. Bis dorthin habe ich eigentlich, es hat schon angefangen, wo die Jüngste in der 9. Klasse war.
Also wo du warst, was ist denn passiert?
Dass... Ja, bin ich das erste Mal in die Psyche gekommen.
Nein, ich meine, was ist der Auslöser dort gewesen, dass es plötzlich auftaucht ist? Hat es da irgendeinen Vorfall gegeben, ein Bild, irgendeine Erinnerung?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe Nachtwacht gemacht und nachher ist mir die Frau zum Bett ausgefallen. Und ich habe ja dort immer während der Nachtwacht habe ich so eine Läutung auf dem Kopf und dann konnte ich dort schlafen und die ist zwischen 2 und 7 Mal in der Nacht gekommen. Und dann hat das Läutchen Ding-Dong gemacht, oder? Sehr geläutet. Und dann ist mir das am Schlaf ausgeschreckt worden. Und irgendwann habe ich dann so ein Kratzen gehört und das war so unheimlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du einfach gleich schauen. Und dann war die am Boden gewesen, mit dem Nachttisch rumgekratzt und die war zum Bett ausgefallen. Und das hat es ausgelöst, komischerweise.
Also ein schlimmeres Ereignis, wo noch genau. Ein schlimmeres Ereignis wieder irgendwie aufgebrochen ist. Und dann nachher auf das Abend bist du in die Psyche gekommen?
Ja, weil es hat nachher immer Ding-Dong gemacht in meinem Kopf, wenn ich auch schlafen wollte. Dann habe ich immer das Leute gehört und dann bin ich mit einem Schock da gewesen, oder?
Ja.
Nachher war es eine Überlastung vom Hirn irgendwie.
Ja, ja.
Und dann bin ich nachher in ein therapeutisches Kurhaus. Also ich habe mich für das entschieden, oder? Ich bin nicht zwangseingeliefert worden, aber also ein Ding-Dong macht, dann muss ich wirklich gehen.
Was heisst Ding-Dong?
Einfach die Leute.
Das einfach Leute. Immer nur ein Läuti im Kopf?
Einfach das Läuti, was sie immer geläutet hat.
Und das Läuti, das ist gekommen, wenn du mit jemandem geredet hast? Das ist gekommen, wenn du Fernsehen geschaut hast? Es war immer da gewesen.
Nein, nur wenn ich geschlafen habe.
Nur wenn du hast einschlafen wolltest, ist das Ding dann gekommen?
Genau, dann bin ich mit dem Läuti erwacht, oder?
Ja, logisch. Dann hast du das Gefühl gehabt, du müsstest jetzt schauen, oder?
Ja, das ist einfach die Verantwortung, die ich für die Frau hatte. Und die liegt dort am Boden, das ist für mich schon...
Ja.
Ja, und dann habe ich nach so dort weg, habe ich ganz sicher 15 Jahre Therapie gehabt.
Und das hat er gut getan?
Schon, also das ist also sehr eine lange Geschichte gewesen, aber ich kann es heute brauchen, ich mache heute Seelsorgefertigen, die die gleichen Sachen erleben oder erlebt haben, weil ich einfach weiss, von was sie reden und was man etwas machen muss und so. Ich habe ein halbes Jahr lang habe ich eine Therapie-Schule gemacht, oder? Also eine Psychoschule und ambulant einfach. Ja, also von dem her bin ich fast wie ausgebildet gewesen, ohne Zeugnis und ohne irgendeine. Ja.
Und was war denn bei dir jetzt die radikale Lösung? Also?
Ja, also zuerst war ich eigentlich brechsüchtig. Also Bulimie, sicher 4 Jahre lang, 10 Mal im Tag oder so.
In welchem Alter?
Ja, das ist, ja, was soll ich sagen, dann bin ich auch etwa so 28, 30 gewesen.
Okay.
Und da bin ich schon mal in einer Selbsthilfegruppe gesehen und so. Das hätte ich mit Essbrechsucht und Bulimie. Also, eben ja. Und nachher habe ich auch Amphetamine genommen, dass ich auch arbeiten konnte, weil ich bin als Städter bin ich aufs Land gekommen. Und die Bauern, die haben mich nicht angenommen. Da bin ich einfach eine Kuh mit grossen Hörnern. Oder? Ja.
Sag es nochmal.
Eine Kuh mit grossen Hörnern.
Bist du gsi?
Hat es mir gedacht, ja.
Okay.
Und irgendwie, ja, also, für das ich auch so krampfen wie die, dass sie die Arbeiter sind das irgendwie Spitzen. Ja. So wie die Spitzensportler, ich halt nicht, ich bin eine Städterin gewesen.
Jawohl. Hast du Zeug essen, also eben Amphetamin?
Amphetamin, genau.
Okay, und bist du dann süchtig geworden von dem?
Ja, also eben in der Zeit, als ich erst brechsüchtig war, habe ich auch 4 Jahre lang Bifetamin, hat das geheißen, es war ein Abmagerungsmittel. Ich habe nicht gewusst, was ich nehme. Der Arzt hat mir einfach ein Abmagerungsmittel gegeben. Dort war eben Amphetamin. Die Tabletten sind nachher aus dem Verkehr gezogen worden. Aber ich bin ein Jahr lang hatte ich, bis ich von dem wegbekomme, und zwar allein.
Du, und dann nachher hast du, also die Radikallösung war nachher, dass du dich von all dem, nehme ich jetzt an, von all dem losgesagt hast.
Ja, also das ist nachher etwas dazugekommen. Da ist eine gekommen, die mich gut, also wo meine Freundin hat wollen sein, und die ist einfach ein paar Mal gekommen. Und nachher hat sie gesagt, und ich bin eben dort nicht so angesehen, aber ich bin der Bauer alles, und hat gesagt, weißt du, du müsstest nur den da unten anbeten, nicht den dort oben, hat sie gesagt. Der da unten würde dir helfen.
Ja.
Und nachher sagt sie, du bist auch eine von uns. Und dann sage ich, wie meinst du jetzt das? Ja, du weißt. Dann hat sie mir eben erzählt, was sie so machen. Ich will jetzt nicht Reklame für einen Teufel machen. Auf jeden Fall extreme Sachen hat sie erzählt, was sie weg war.
Also sie war was? Eine von uns? Also was heisst das, eine von uns? Eine
Satanistin, ne?
Ah, ist das gsi?
Ja.
Okay.
Und die allein sie dort auf dem Land, er auf Montage. Und die Tochter, die Kleine, also die war 3-jährig gewesen, und die... Nachher war es Nacht, es ist ringsherum, ich bin dort so abgelegen gewesen, oder? Kein Bus, so nichts. Und auf alle Fälle ist nachher eine Panik gekommen, oder? Zur Nacht. Also, da war immer eine Stimme in meinem Kopf, mach.
Ja.
Und ich habe nicht gewusst, wie ich mit dem so umgehe. Ich habe dem einfach alle Schlemperli gesagt, und das soll schwiegen, und ich mache das nicht. Und nachher, bin ich dann im Bett gewesen und ich wusste, er kommt. Und ich hatte ja so solche Sachen schon als Kind gehabt, dass man immer etwas erwürgen wollte. Früher hat man dann das Brokkoli gesagt, oder?
Was du da alles erzählst im Fall. Ja, so gut. Also du hast dann Satanismus gemacht, oder wie?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Und
meine Großmutter war ein Christ gewesen, oder? Und sie hat uns immer von Jesus erzählt. Und dann habe ich einfach dort davon, wo ich nicht mehr den Schlag bekomme, dass mein ganzes Denken übernehmen wollte, dass ich das machen soll. Und so. Das war wie eine innere Stimme, die gesagt hat, mach's. Habe ich einfach jedem Macht Jesus entgegengesetzt. Und immer wie schneller und wie schneller, dass das mir nicht hätte können übernehmen, immer Jesus gerufen. Und nachher, ich weiss nicht, ob ich nachher eine jenseitige Erfahrung hatte oder was, ob ich wirklich, ich bin vor Angst fast gestorben. Nachher, im Vorfeld war das ganze Zimmer hell erleuchtet und ich habe Jesus gesehen, das Zimmer hatte keine Dimension mehr gehabt. Also, ich habe dann seine Narben gesehen von den Hängen und Füßen. Er hatte schon ein weißes Wallens Gewand gehabt.
Also du hast Jesus gesehen und Jesus hat dich quasi in die Arme genommen?
Nein. Er hat einfach den Kopf so schräg gehabt, hat mich voll Liebe angeschaut, und dann bin ich weggetreten. Es war morgen, ich weiß nicht, wie ich die Nacht überstanden habe. Okay. Und dann habe ich einfach gewusst, so, okay, das geht, oder? Also wollte ich eigentlich gläubig werden. Dann habe ich probiert, gläubig zu werden, 15 Jahre lang. Und das ist mir nicht gelungen, weil überall, wo ich schaue, und so, hat es gemünschelt. Und jeder hat gesagt, wir haben jetzt Rechte, die anderen.
Du, wir müssen irgendwie zu einem Punkt kommen bei deiner Geschichte.
Okay.
Vielleicht einfach ein Satz noch.
Ja, ist mein Vater gestorben.
Okay.
Und an dem seiner Beerdigung ist der Chor singen, wo er dabei war. Und dort habe ich gesagt, soll ich hoffentlich singen. Und nachher habe ich dort eben mein Leben Jesus übergeben. Und das hat mir nachher geholfen.
Also gut, dann sind wir jetzt am Schluss.
Nur noch eine Konsequenz.
Aber nur noch einen halben Satz.
Ja, durch das, dass ich das gemacht habe, bin ich nachher später rausgeflogen, weil mein Mann gesagt hat, wenn du nicht aufhörst stündeln, wenn du durch den Grossen, dann musst du gehen. Und ich bin also nach 40 Jahren gescheitert. Voilà.
Voilà, das sind genau, also alles radikale Lösungen. Danke vielmals, Meta, alles Gute. Und ich will noch schnell eine Vorschau machen, ganz eine kurze Vorschau auf den nächsten Dienstag, ganz anderes Thema. Das Thema dann ist, was bleibt? Ja, was bleibt, wenn ein Kind stirbt? Nach einem Konkurs, was bleibt nach einem Hausbrand? Wenn ihr mitmachen wollt und jetzt schon einen Platz vielleicht reservieren wollt, dann nachher läutet jetzt schon an. 0800 00 22 20. Was bleibt das Thema der nächsten Woche? 0800 00 22 20. Jetzt anrufen oder der Redaktion ein Mail schicken an nachtwache@srf.ch. Und jetzt haben wir noch die Zeit für Carmen, das ist Barbara. Hallo Carmen.
Hallo Barbara.
Wir haben nur noch ganz kurze Zeit, gell?
Ja, also soll ich gerade anfangen?
Ja, fang doch gerade an. Was war also die radikale Lösung?
Okay, also ich bin vor rund 13 Jahren jetzt von der Hauptstadt eigentlich 2 Stunden entfernt in einen anderen Kanton gezögelt. Damals ursprünglich, weil ich über das Internet einen Mann kennengelernt habe. Und weil ich eigentlich mit meiner Mutter auch nicht gut ausgekommen bin und sowieso eigentlich raus wollen aus der Wohnung. Ich bin damals knapp 18 geworden. Und dann eben mit 19, etwa ein Jahr später, mit 19, habe ich ist das eigentlich schon eine radikale Lösung gewesen. Ich bin quasi in einen anderen Kanton gezögelt. Und eben zu meinem damaligen Freund. Und es war eigentlich aber so, wir haben da gemeinsame Wohnung gesucht, eine gefunden und alles. Und dann aber eigentlich war es so, dass wir nicht wirklich, schon nach etwa 2 Jahren, sind wir nicht wirklich ein Paar gewesen. Aber es hat eigentlich relativ gut funktioniert, sonst. Also
dass wir zusammenbleiben können, also in dieser Wohnung,
genau,
oder?
Also genau, wir waren eigentlich wie Bruder und Schwester. Also wir haben eigentlich so gelebt wie ein Paar. Gegen aussen haben alle auch gedacht, wir sind eins, mit allem drum und dran, wie man es so meint. Aber eigentlich hat jeder sein Zimmer gehabt und es ist eigentlich schon lang, es ist nachher eigentlich nichts mehr gelaufen nach 2 Jahren auch. Und im Ganzen, nachher ist aber eine weitere, 2 Jahre später hat es nachher eigentlich unvermittelt angefangen, dass er angefangen hat, mich zu schlagen, also 3-4 Mal, manchmal 5 Mal pro Jahr. Und das war nachher eigentlich regelmässig.
Und wie hast du denn reagiert?
Ja, es war natürlich für mich ein schwierig, weil ich eigentlich eine IV-Rente hatte, also immer noch. Ich habe eigentlich nicht so ein gutes familiäres Umfeld, wo ich darauf zurückgreifen kann wie andere Leute. Ich war natürlich auch in diesem Kanton, eigentlich wegen ihm, oder mehrheitlich auch wegen ihm. Er hat natürlich auch quasi mir finanziellen Spielraum gegeben, er hat natürlich sich beteiligt am ganzen Haushalt. Ich habe gewusst, allein wird alles, werde ich viel Abstriche haben.
Also du hast dann gefunden, irgendwie, also ich halte das lieber aus, als dass ich jetzt den Rückschritt mache?
Ja, genau. Ich habe einfach
und was ist nachher passiert?
Ich habe lange Zeit in diesem Trott gelebt, immer wieder ein Stall ziehen. Die paar Leute, die ich noch kaum habe, haben natürlich immer wieder gesagt, gang doch. Aber schlussendlich, aber auch seine Familie habe ich natürlich, mit denen habe ich Kontakt gehabt. Und wenn man natürlich wirklich fast niemanden hat, dann ist es natürlich schon schwierig, sich zu lösen nach so vielen Jahren. Weil dann war es schon 4-5 Jahre gewesen, wo wir quasi uns zusammen waren. Und auch er hat eigentlich nicht ein grosses Umfeld gehabt, aber er hat immer seine Familie gehabt. Und
dann ist es aber irgendwann, ich dränge ja nur, weil die Zeit vorläuft.
Vor 3,5 Jahren habe ich nachher gefunden, einfach habe ich ihm gesagt, im Sommer 2013 habe ich einfach gesagt, so geht es nicht mehr. Und natürlich, auch wenn man sonst jemanden kennengelernt hat, ist es schwierig, zu erklären, warum dass ich mit dem Ex-Freund zusammenwohne und gar nichts habe. Oder? Das ist immer schwierig, wenn man jemanden sonst
kennengelernt hat. Jawohl, und jetzt musst du ganz schnell
kommen. Habe ich die Wohnung haben wir aufgelöst und jeder hat jetzt eigentlich eine eigene Wohnung, immer noch am gleichen Ort, aber jeder für sich. Und
also das ist die radikale Lösung. Die radikale Lösung, du bist gegangen. So. Wir sind am Ende, das tut mir leid, Carmen, wir sind am Ende von der Sendung, aber wir sind noch zum Punkt gekommen. Dir wünsche ich eine gute Nacht. Danke vielmals. Ciao, Carmen.
Ciao, Barbara.
Ja, das war es. Nächste Woche, ich habe es schon gesagt, was bleibt, ist unser Thema. Und ihr könnt immer noch anrufen, wenn ihr wollt, dann dabei sein. Und ja, das ist jetzt eigentlich alles von meiner Seite. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Schlaft gut. Tschüss zusammen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.